Eine Meldung aus der Braunschweiger Zeitung vom 13. November 1999. Vermisster von 8 Männern verfolgt? Braunschweig, von dem seit letztem Wochenende vermissten Thomas aus Dungelbeck im Landkreis Peine, fehlt nach wie vor jede Spur. Ein Zeuge will den 17-Jährigen noch am Samstag, kurz vor Mitternacht auf der Mythenstraße, Höhe Jödebrunnen gesehen haben. Zu diesem Zeitpunkt sei er von 6 bis 8 jüngeren Männern verfolgt worden. Die Kripo Braunschweig, die ein Verbrechen nicht mehr ausschließt, erbittet Hinweise, besonders auch über den möglichen Streit.
Tatort Niedersachsen, der Crime-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Alles rund um spannende Kriminalfälle in der Region. Wir blicken gemeinsam mit unseren Redakteuren auf die Hintergründe der spektakulärsten Verbrechen zwischen Harz und Heide.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen bei Tatort Niedersachsen, dem Crime-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Mein Name ist Henrik Rason und ich begrüße heute im Studio Holger Kunkel.
Hallo, Herr Rason.
Herr Kunkel war mehr als 2 Jahrzehnte Ermittler im FK1 der Polizei Braunschweig. Mhm. Er war Waffen-, Brand- und Sprengstoffermittler, leitete 3 Ermittlungsgruppen und wirkte in verschiedenen Funktionen in 9 Mordkommissionen. Unter anderem die Morde an der Zigarettenschmugglerin Sophia S. und an dem Zuhälter Eleftherios V. Mhm. Beide Fälle waren schon Thema hier bei uns in Tatort Niedersachsen, Episoden 15 bzw. 31. Und wir haben mit Ihnen dann auch noch einen weiteren Fall dann aufgenommen. Da ging es um einen Altmord oder beziehungsweise um 2 Altmorde. Ja. Das war schon Ihr größter Fall Ihrer Karriere, den Sie aufklären konnten mit neuester Technik, dem Täter dann auf die Spur gekommen. Ja, das war Episode 82, Spur 100 führt zum Frauenmörder. Nebenbei gesagt, der erfolgreichste Crime-Podcast in unserer Serie. Also wer ihn gehört hat, wer noch nicht gehört hat, bitte zuhören. Hören Sie eigentlich Crime-Podcasts?
Unregelmäßig.
So True Crime, ist das was für Sie? Sie haben das ja Ihr ganzes Berufsleben gemacht.
Ja, irgendwann will man ja auch vielleicht mal ein bisschen Abstand gewinnen, aber tatsächlich eher unregelmäßig. Ich lese natürlich alte Fälle, habe gerade eine Serie geschenkt bekommen über spektakuläre Kriminalfälle in der ehemaligen DDR. Mhm. Das sind 7 Bände, die will ich jetzt erstmal abarbeiten. Dann in der letzten Gewerkschaftszeitung nochmal ein interessanter Artikel über den Erfinder der Mordkommission, Ernst Gennert, seinerzeit bei der Reichskriminalpolizei in Berlin. Hochinteressanter Mann, der das ja eigentlich Spurenkunde und alles erstmal auf den Weg gebracht hat, dass man in den Spuren lesen kann, wusste ja keiner.
Und für alle, die es interessiert, Herr Kunkel wird Gast beim nächsten Live-Crime-Podcast sein am 7.10. bei uns im Medienhaus.
Jawohl.
Da werden wir uns ein paar Altfälle mal vornehmen. Ja. Karten gibt's demnächst und ab sofort. Ich weiß noch gar nicht. Jetzt zum Zeitpunkt, wo wir den Podcast aufnehmen, glaube ich noch nicht. Aber die Karten gibt's ab demnächst dann im Vorverkauf.
Jawohl.
Ja, heute reden wir über einen Fall. Wir haben gerade im Vorgespräch haben wir bemerkt, Gott, das ist schon über ein Vierteljahrhundert her. Mhm. Der Anlass ist, dass das Jolly Joker in Braunschweig wieder eröffnet. Das ist ja eine Institution im Braunschweiger Nachtleben gewesen. Ganz viele sind begeistert, dass es jetzt zurückkommt unter neuem Namen, schön und fröhlich. Wird jetzt nicht eine Disco, sondern eine Event-Location. Damals, zu der Zeit, wo dieser Fall spielt, war es halt eine Großraumdiskothek. 3.000 bis 4.000 Gäste am Abend, so in der Spitze, konnten da kommen. Ja. Einzugsgebiet, glaube ich, in ganz Norddeutschland gelegen.
Goslar, überall.
Von überall her sind die Leute hingekommen. Ja. Montags bis Samstags Party. Also, waren Sie eigentlich selbst mal Gast im Jolly Joker?
Nein, diesen Laden, den habe ich gehasst.
Wieso?
Das Publikum war unangenehm, bevor ich ins FK einkam.
Ich war auch
kam,
Publikum, entschuldigen Sie.
Ja, Ausnahmen bestätigen die Regel. Okay. Ne? Bevor ich ins FK 1 kam, war ich beim Zivilstreifenkommando und das Jolly hat uns nur arbeiten lassen.
Okay.
Drogen, Raub, Körperverletzungen. Wer da alles beteiligt war an Körperverletzungen, das ist unvorstellbar. Mhm. Und gerade diese Klientel, die auch jetzt hier in diesem Fall zum Thema wird, immer wieder. Man konnte es einfach nicht lassen, es war nicht schön. Und den Abstand dazu gewann ich eher auch nicht im FK1, also in den ganzen Jahren 4 versuchte und ein vollendetes Tötungsdelikt damit bearbeitet. Mhm. Das war nicht schön da, nein.
Mhm. Ja, ich hatte ja gesagt, also aus Anlass der Wiedereröffnung vom Joker habe ich mir überlegt, gibt es Crime-Fälle, die man mal im Rahmen unserer Podcast-Serie hier mal vorstellen können? 2 Fälle sind mir in Erinnerung gekommen, die ich selbst als Leser unserer Zeitung noch in Erinnerung hatte. Mhm. Fall Nummer 1, 25. Februar 95. Vielleicht erinnern Sie sich selbst noch dran, ein 20-jähriger Polizeimeister aus Frust, Enttäuschung, Eifersucht, Liebeskummer, betrinkt sich im Joker, hat seine Dienstwaffe dabei, will versuchen, die Beziehung noch zu retten. Sie weist ihn ab, er zieht die Pistole
und knallt darum,
sechs Schüsse, drei Menschen verletzt, schwer verletzt sogar.
Ja, natürlich.
Was war da bei der Polizei los?
Das muss schlimm
gewesen sein.
Das war schlimm, na klar. Erstmal alles hin, was wahrscheinlich fahren und laufen konnte. Ich war nicht im Dienst, das weiß ich noch. Mhm. Und groß auf der Suche, aber es war dann relativ schnell klar, durch die junge Frau, wer da um sich geschossen hat. Und die Waffe, er ist ja Polizist. Und ein Riesenskandal. Ne? Mhm. Ich erinnere, in meiner Ausbildungszeit hatten wir nach Dienstschluss die Waffen abzugeben. Da kamen die in einen Stahlschrank, ne, und wurden morgens wieder ausgehändigt. Und er war ja noch in der Bepo damals. Ich weiß nicht, in welchem Ausbildungsstand, aber dass er so ohne weiteres die Waffe mit aus dem Tor nach Hause nehmen konnte oder da in die Disco, ist unvorstellbar. Mhm. Mhm. Hätte sonst was passieren können.
Interessant ist, sie wurden nach Jugendstrafrecht verurteilt, aber war halt manns genug, sozusagen eine Waffe führen zu dürfen.
Ja.
Interessant. Ich habe zu dem Fall leider nicht so viel gefunden. Auch unsere Berichterstattung damals war relativ dürftig, dass sich das jetzt hier geeignet hätte, daraus was zu machen. Aber es ist ein anderer Fall, den ich auch persönlich noch sehr in Erinnerung habe, weil mich der auch als Leser bewegt hat. Altersmäßig war ich da auch nah am Opfer dran. Mhm. Es ist auch ein Fall, von dem man behaupten kann, dass der auch wirklich die Bürger verstört hat, dass da in Braunschweig großer Schrecken war, nicht nur in Braunschweig, auch im Heimatort des Opfers. Ja. Und interessant ist auch, wenn wir über den Fall heute reden, kommen wir auf die gleichen Stichworte zu sprechen, damals wie heute, dass sich das ähnelt. Jugendkriminalität, Jugendgewalt, Verrohung, Rassismus, alles spielt da so ein bisschen mit rein.
Ja,
in diesem Fall. Ja, es beginnt als ein Vermisstenfall. Und etwa ein Jahr später stellt sich dann die Frage, war es ein Mord oder war es eine Verkettung unglücklicher Umstände? Wir reden über Thomas. Thomas war erst zwei- oder dreimal zu Besuch im Joker. Und von seinem letzten Besuch am 6. November 1999, es war ein Samstag, ist er nicht nach Hause gekommen. Er wohnt in Peine-Dunkelbeck. Er ist fast 18 Jahre alt. Eine Woche trennt ihm noch, glaube ich, so ungefähr von seinem 18. Geburtstag. Dunkelbeck, das ist etwa 18 Kilometer von Braunschweig entfernt. Er war mit einem Freund nach Braunschweig gefahren. Ein Joker, gegen 0.30 Uhr hat er dem Freund so ein Bierglas in die Hand gedrückt und hat gesagt, er muss mal auf Toilette gehen. Und von diesem Toilettengang ist er nie wiedergekommen. Der Freund hat noch lange Zeit im Joker gewartet, bis Zeit war, den Zug nach Hause zu nehmen. Er hat dann noch in der Garderobe nachgeschaut und hat dann noch die Jacke von Thomas hängen sehen. Ja, er ist nach Hause gefahren mit so einem mulmigen Gefühl, hat anscheinend aber der Mutter von Thomas nichts gesagt. Die hat am Sonntag bemerkt, dass ihr Sohn nicht nach Hause gekommen ist, hat sich aber erstmal nichts dabei gedacht, hat gesagt, naja, junger Mann, ne, vielleicht ist er bei einer Frau, Freundin, vielleicht beim Freund, beim anderen irgendwo untergekommen. Naja, warten wir mal ab. So, Sonntag kommt er nicht nach Hause. Montag kommt er nicht nach Hause. Er erscheint auch nicht in der Berufsschule. Ja. Und Montagabend macht sich die Mutter dann ernsthaft Gedanken und entschließt, am Dienstag eine Vermisstenanzeige bei der Polizei in Peine aufzugeben. Das ist jetzt die erste Frage, die ich Ihnen mal stellen möchte. Vermisstenanzeigen. Gerade wenn ich so die alten Zeitungsbände bei uns in der Zeitung durchgucke, das kam mir regelmäßig vor, sag ich mal, dass Jugendliche, Anwachsende, abgängig waren, ne, fortgelaufen sind. Was waren denn so damals so die gängigen Motive und wie ist man bei den Ermittlungen dann damals vorgegangen?
In der Regel ist es eigentlich so, wenn eine jugendliche Person, aber schon fast erwachsene Person als vermisst gemeldet wird und angenommen, die Mutter von Thomas wäre am Sonntag gekommen, hätte man sie aller Wahrscheinlichkeit nach Hause geschickt und gesagt, warten Sie mal erstmal ab, der taucht schon wieder auf. Mhm. Zu 99% über den dicken Daumen tauchen die Vermissten auch wieder auf. Nun kam sie aber letztendlich erst am Dienstag und da konnte man schon sagen, er war Sonntag nicht da, er war Montag nicht da, er war nicht in der Schule, seine Jacke blieb in der Disco. Da wurde schon nachgedacht, ne, was da passiert sein könnte, ob da irgendwas passiert ist. Es wäre jetzt meines Erachtens zu spät gewesen, in Krankenhäusern oder Ähnlichen anzufragen, habt ihr jemanden, der unbekannter Art ist, ohne Personalien eingeliefert bekommen, da laufen ja auch irgendwann die Ermittlungen an. In der Regel ist
auch das Krankenhaus dann melden.
Ja, ganz genau. In der Regel ist es aber tatsächlich dann so, dass der Dauerdienst oder die zuständige Dienststelle anfängt zu telefonieren, ne? Mhm. Eindringlich natürlich die Eltern befragt, ob die Person vielleicht bei Bekannten, Verwandten sein kann, ob sie das abgeprüft haben. Und man schaut natürlich auch in die Kliniken, lässt sich da Auskünfte geben, ob unbekannte Personen eingeliefert worden sind. Das wären so die ersten Maßnahmen gewesen. Hier ist es ja so, die Anzeige in Peine erstattet, aber zuständig für vermissten Sachen ist die Dienststelle, wo der Vermisste zuletzt gesehen wurde. Mhm. In diesem Fall Braunschweig. Seinerzeit noch Stadt Braunschweig, Polizeidirektion war nur Stadt Braunschweig. Mhm. Und dann eben noch der Punkt, dass eine Jacke in der Disco hängen geblieben ist. Da hat man sich schon dolle Sorgen bei uns gemacht. Ne? Die Vermisstenanzeige, die kam auch recht frühzeitig. Ich erinnere, in der Frühbesprechung ist die da gewesen, wurde gleich als prägnantester bzw. dringendster Fall dargestellt. Es haben sich sofort 2-3 Leute drum gekümmert, dass der Junge gesucht wird. Ne?
Mhm. Aus unserer Berichterstattung habe ich nachgelesen, dass es die Polizei relativ schnell auch Informationen natürlich über Thomas dann halt zusammengesammelt hat. Er lebte bei seiner Mutter, das hatte ich ja schon erlebt. Die Eltern waren getrennt. Seine Mutter ist eine Weiße, sein Vater war ein Schwarzer. Er war 1,77 Meter groß, 75 Kilo, gut aussehend, sportlich, guter Läufer, Schwimmer, so wird er beschrieben. Mhm. Lebensbejahender, freundlicher, zuverlässiger Mensch, so wird er beschrieben. Er hat viele Freunde. An seiner Berufsschule gilt er als Integrationsfigur, als Klassensprecher. Sein Lehrer beschreibt ihn als angenehm, sehr sozial handelnden Schüler. Es gibt keine Hinweise auf Probleme daheim. Ein Polizeisprecher sagt, wir haben mit allen wichtigen Menschen aus seinem Umfeld gesprochen. Für alle ist ein Verschwinden völlig rätselhaft. Was sagt das einem Ermittler, wenn über eine Person, die vermisst ist, sowas gesagt? Also da gibt es ja anscheinend gar keinen Hinweis, dass da jetzt irgendwas anderes dahinter stecken könnte. Geht man dann gleich von einem Verbrechen aus? Schon so einen frühen Zeitpunkt?
Man hat ein ungutes Gefühl, ne?
Der Junge könnte ja sein, jetzt beispielsweise, da ist die Eltern haben Stress, ne, irgendwie, oder?
Nein, die Familie war integer, habe ich in Erinnerung, und der Junge war polizeilich noch nie in Erscheinung getreten, war kein Krawallmacher, war eher ruhig und zurückhaltend, war immer eher auf Einigung fixiert als auf Auseinandersetzung. Und da hat man sich sofort Sorgen gemacht, ne? Anders jetzt, sag mal, wenn der seinerzeit Tatverdächtige, Verurteilte verschwunden gewesen wäre, hätten wir gesagt, ne, der versteckt sich wahrscheinlich, hat da irgendein Drogengeschäft nicht abgerechnet oder so, und hat Angst, dass er welche auf die Nase kriegt. Aber hier bei Thomas hat man sich sofort Sorgen gemacht.
Ich fasse noch mal kurz die Chronologie bis hierhin zusammen. Am 6. November, an dem Samstag, besuchte Thomas zusammen mit seinem Freund das Jolly Joker. In der Nacht wollten sie dann wieder zurück nach Peine-Dunkelbeck fahren.
Ja.
Am 9. November erstattete die Mutter Vermisstenanzeige bei der Polizei. Und am 11. November entschieden sich Polizei und Staatsanwalt dazu, eine Öffentlichkeitsfahndung nach Thomas einzuleiten. Das ist ja relativ zügig dann passiert. Ist das üblich oder muss man da schon, sage ich mal, Hinweise haben auf ein Verbrechen, sage ich mal, so früh zu einer Öffentlichkeitsfahndung dann?
Nein.
Nicht zu entscheiden.
Die Suche nach Vermissten geht ja immer noch nach
dem... Manchmal kriegt man ja so auch Meldungen von Vermissten, ach Gott, ne, ist schon längere Zeit weg. Spielt da das Alter jetzt beispielsweise eine Rolle oder die Umstände?
Das natürlich. Ne, wenn Kinder verschwinden, ist die Öffentlichkeitsfahndung binnen 4 Stunden raus oder so schnell es halt geht. Ne? Mhm. Hier ein fast erwachsener Mann, der kann eigentlich machen, was er will.
Könnte eine Woche später, ja. Ne, dann
ja,
machen können, was er wollte.
Eine Woche später, aber selbst wenn er noch keine, eine Woche vor dem 18. Geburtstag, hätte ihn auch niemand als Vermissten in Gewahrsam genommen. Ne? Dann wird nur eine Aufenthaltsbestimmung gemacht und weiter nichts. Mhm. Und im vorliegenden Fall halt ist man schnell an die Öffentlichkeit gegangen, weil man zum einen Angst um ihn hatte und wir waren immer noch im Polizeirecht. Ne? Die Suche nach Vermissten geht nach Polizeirecht, da brauchen wir keine Vorgaben der Strafprozessordnung, da muss kein Richter unterschreiben. Mhm. Das kann Polizei und Staatsanwaltschaft entscheiden. Und in der Regel, auch wenn die Angehörigen zustimmen und Thomas seine Mutter wird das gemacht haben, sind wir dann doch schnell auch mit dem Bild in der Zeitung.
Mhm. Und so war es dann auch bei uns in der Zeitung. Dann noch eine kleine Meldung, aber schon mit Foto.
Ja. Ne?
Thomas wird vermisst. So, auf diese Berichterstattung hin gab es dann auch schon schnell erste Zeugenhinweise. Ein Zeuge berichtete, er habe im Joker mitbekommen, also er hat Thomas vom Foto wiedererkannt und er hat dann berichtet, dass Thomas wohl mit Gleichaltrigen in Streit geraten war, beziehungsweise die mit ihm. Und einer soll zu ihm gesagt haben, so, jetzt gehen wir vor die Tür. Und der wichtigste Hinweis kommt von einem Zeugen, der sich gar nicht im Jolly Joker aufgehalten hat, sondern der draußen vor der Tür war und der an einer Haltestelle saß, in der nahegelegenen Haltestelle Jödebrunn. Und der meint, Thomas wiedererkannt zu haben, dass er vor 8, möglicherweise sogar mehr Männern geflüchtet ist, ja, und von denen verfolgt worden ist. Erste Gerüchte und Hinweise tauchen auf. Unter anderem wird in der Jacke von Thomas eine Zettel entdeckt mit einer Telefonnummer drauf, die zu einem Mädchen gehört. Das Mädchen, eine 17-jährige Deutsche, ist mit einem 18-jährigen Türken liiert. Dieser Türke gilt als extrem eifersüchtig, betrachtete seine Freundin wie sein Eigentum. Und wenn einer seine Freundin angebaggert hat, dann war es für ihn gleich eine Frage der Ehre, diesen zur Rede zu stellen und ihm die Ohren lang zu ziehen, so möchte man es mal sagen. Dieser junge Mann verließ die Hauptschule ohne Abschluss, wurde von der Berufsschule wegen einer Schlägerei geschmissen, war mehrfach vorbestraft, unter anderem als Abzieher. Da kann ich mich selbst in meiner Jugend dran erinnern, dass man aufpassen musste eine Zeit lang in Braunschweig, ja, wenn man durch die Stadt gegangen ist und eine
schicke Jacke trug. Oder ein falschen Schal.
Dann kamen plötzlich 5 Jungs entgegen, haben gesagt, hier, ausziehen. Mhm. Ne? Oder ja. Kappe. Mir ist zum Glück nie passiert, aber ich kenne Fälle von anderen, denen das passiert ist. Und das war ein großes Thema damals in Braunschweig. Ja. Zurück zu diesem jungen Mann. Er soll einmal im Streit einem Kontrahenten das Gesicht mit einer Rasierklinge zerschnitten haben. Im Juli 1999, man muss sagen, davor stand er schon oft vor Gericht.
Ja.
Immer Jugendstrafrecht, immer, sag ich mal, kleinere Weisung oder sowas bekommen. Im Juli 1999 wurde er dann allerdings zu einer 1,5 Jahre Jugendstrafe verurteilt, allerdings nochmal mit Bewährung, also der allerletzte Warnschuss, kann man so sagen. Gerichte warten ja wirklich ab, und dass eine Jugendstrafe ausgeurteilt wird, da muss schon einer viel mitbringen, dass das passiert. Und das war jetzt seine allerletzte Möglichkeit, noch in Freiheit zu bleiben. Seine Freundin hat wohl sehr auf ihn eingewirkt, dass er möglichst jetzt straffrei durchs Leben geht. Die beiden waren wohl sehr verliebt, und sie haben natürlich gesehen, wenn er jetzt nach Hameln oder wo auch immer abgeht, dann wird das schwierig, die Beziehung fortzusetzen. Er hat da wohl auch eingewilligt. Allerdings, ja, dieses Eifersuchtsding und die Aggression, das konnte er dann doch nicht so ganz ablegen. Kurz bevor es zum Verschwinden von Thomas gekommen ist, hatte er eine Schlägerei im Jolly Joker angezettelt und hatte kurzzeitig Hausverbot bekommen.
Richtig, ja.
Wie haben Sie denn das Thema Jugendkriminalität Erinnerungen in dieser Zeit, so in den 90er Jahren? Das war ja nicht Ihr Fachgebiet, da haben Sie sich nicht drum gekümmert. Aber das war schon ein großes Thema, oder?
Das war ein großes Thema, ja, natürlich.
Das ist ja auch heute wieder ein großes Thema, ne?
Ja, die Kohorten sind hier nachts durch die Stadt gezogen und haben Bambule gemacht. Und wer denen in die Quere gekommen ist und vielleicht nicht aus dem Weg gegangen ist, der hat welche auf die Nase gekriegt, wurden Sachbeschädigungen begangen. Und gerade auch die Zeit, als ich beim Zivilstreifenkommando war, kann man sagen, 40-45% der auffälligen Straftäter waren Jugendliche. Ne? Mhm. Ich sage jetzt auch mal die unter 21 noch, ne? Ja. Zwischen 14 und 21, und unvorstellbar, wie die losgezogen sind und dass die Eltern da nicht mal die Hand drauf hatten und da aufgepasst haben. Ne? Mhm. Und immer wieder vor allem, ne? Montags, Dienstags, Mittwochs, 3 Nächte, 3-mal den gleichen Täter.
Auch viel mehr los in Braunschweig abends, ne?
Das stimmt.
Muss man dazu sagen. Ja. Ne? Mhm. So. Ja. Ja, im Zusammenhang mit der Ermittlung verdichten sich also die Hinweise auf diesen 18-Jährigen. Man wusste, dass eine Woche vorher seine Freundin auf der Tanzfläche mit Thomas getanzt hatte. Sie war sauer auf ihn, weil er sich mal wieder zu einer Schlägerei, also nicht auf Thomas war sie sauer, nee, sondern auf ihren Freund war sie sauer, weil der das Hausverbot kassiert hatte und sie nicht mit ihr nicht ins Joker mitgekommen ist.
Genau.
Und aus Gnatz hat sie dann von Thomas ganz attraktiv über eine Freundin dann ausrichten lassen, hier will ich kennenlernen, und dann auf der Tanzfläche getanzt, dann auch Nummern ausgetauscht. Ja. Und ihr Freund hat allerdings seinen Freunden gesagt, habt ein Auge auf sie, ne? Berichtet mir alles, was sie da macht. Ich will informiert sein. Ich hatte ja erwähnt, in der Jackentasche wurde der Zettel mit der Telefonnummer dann entdeckt. Vielleicht mal allgemein gesprochen, wie wichtig sind denn bei solchen Ermittlungen solche kleinen Details, wie so eine Telefonnummer?
Naja, das ist schon ein schönes Fund, ne? Ja. Wenn man die Jacke durchsucht und heute will man natürlich auch nach Fasern und DNA gucken und mit Lupe und abkleben und. Mhm. Aber da einen Zettel rauszuziehen mit einer Telefonnummer, dann sofort eine Anschlussinhaberfeststellung, ne? Und dann kommt da so ein Mädchen raus, XY, da fragt man die natürlich. Mhm. Sag mal, wie kommt denn deine Telefonnummer in die Jacke von Thomas? Ja, habe ich ihm gegeben. Ach so. Mhm.
Wie wichtig ist es denn bei solchen Ermittlungen, in so einem Vermisstenkontext, dass das Umfeld von Verdächtigen abzuklopfen und auch zu gucken, ob es da mögliche Konflikte gibt?
Naja, gerade
macht man das gleich von Anfang an?
Dass
man
nach Konflikten sucht man nicht zu Anfang. Nur wenn natürlich jemand in so einem Umfeld wie dem Jolly Joker verschwindet, wo Konfliktpotenzial quasi mit der Eintrittskarte bezahlt wird, dann hat man natürlich sofort da irgendwelche Pappenheimer, wo man mal ein bisschen genauer nachfassen muss. Ne? Und dann dieses Mädchen, dann ist auch schnell bekannt geworden, die ist ja mit dem türkischen Landsmann fest liiert. Der durfte an dem Abend nicht rein, weil er Hausverbot hatte. Sie amüsiert sich mit dem anderen. Oh, das stinkt.
Mhm. Ja. Und es kommt halt auch raus, dass er dann gedroht haben soll, als er dann erfahren hat, was seine Freundin da im Joker, Anführungsstrichen, getrieben haben soll. Dass er gesagt hat, er will Thomas, den er selbst nicht kannte, aber will ihn suchen, zur Rede stellen und ihm die Faust geben.
Genau.
Das ist ja schon eine Täteransage, sag ich mal. Wenn man sowas erfährt als Polizist,
dann ist das der erste Ansprechpartner, den holt man. Gar keine Frage.
Mhm. Am 16. November tat die Polizei damit, sie schließt sein Gewaltverbrechen nicht mehr aus. Ja? Die Ermittlungen konzentrieren sich nun aufs Umfeld der Diskothek. Sie haben ja schon gesagt, schon in der Anfangsphase hat man da die ersten Beamten im Umfeld geguckt. Was dort ist. Berichten Sie mal, was polizeiseitig da alles an Aufwand getrieben wurde. Vielleicht auch für diejenigen, die die Umgebung da nicht kennen, dass Sie mal so ein bisschen beschreiben, sage ich mal, was für Möglichkeiten gab es denn da möglicherweise, jemanden verschwinden zu lassen?
Ja, ja, viele Möglichkeiten. Ne? Man verlässt die Diskothek Jolly Joker und tritt auf die Beuzimmer Straße. Das
ist ein Gewerbegebiet, muss man dazu sagen.
Ein Mischgebiet, genau. Ja. Großmarktreste, alte Bahngleisen, was jetzt das westliche Ringgleis ist. Dann steht man vor einer Maschinenfabrik, Lanico, und dahinter ist schon die Münchenstraße. Wenn man sich nach rechts Richtung Weststadt begibt, steigt die Münchenstraße und es führt die Büchnerstraße unter die Münchenstraße hindurch. Und da geht's dann los. Abbruchgebäude, leerstehende Fabrikhallen.
Wo jetzt ist das ja alles ganz schick, ne? Aber damals sah das noch anders aus.
Damals sah das ganz anders aus. Dann gab es den leerstehenden Bananenbunker vom Großmarkt. Es gab die Richard-Siechler-Chemikalienhandlung, die allerdings noch betrieben wurde und auch eingezäunt war. Und daran grenzte dann ein Kleingartenverein, der sich so Richtung Blumenstraße, Arbeitsamt bewegt. Das war unübersichtlich. Drohnen gab es noch nicht. Ja, man hätte auch mal einen Hubschrauber holen können. Ja, der überfliegt so ein Gebiet. Viele sehen die aber auch nicht. Mit Wärmebildkamera nach 9 Tagen braucht man auch nicht mehr kommen. Das hat auch keinen Zweck. Also muss man so ein Gebiet aufteilen. Ne? Das wird in Kataster aufgeteilt. Und dann eine Truppe dahin, eine Truppe dahin, eine Truppe dahin.
Wie groß ist so ein Kataster ungefähr?
Boah, das wird wahrscheinlich so auf 2000 Quadratmeter, 3000 Quadratmeter so, beschränkt worden sein.
Ihr kümmert euch drum.
Genau. Und das wird dann akribisch durchsucht. Ne? Die Gartenlauben standen teilweise leer. Ist ja mittlerweile auch viel bereinigt worden. Teilweise wurden die aber auch noch betrieben. Dann mündete das hinten an der Hugo-Luther-Straße am Westbahnhof. Da gab es noch einen Schrotthandel. Erinnere ich auch noch. Dann auch so ein paar teils bewohnte Gebäude, wo auch viel lichtscheues Gesindel drin gewohnt hat. Zur Büchnerstraße rüber, Industrie, Großbäckerei, Mineralölhändler und.
Das klingt ja fast für einen Albtraum.
Riesig, riesiges Gebiet ist auch an einem Tag nicht zu schaffen. Ne? Muss man objektiv sein, muss man eben sagen, so, das müssen wir eben sukzessive abarbeiten. Und auf der anderen Seite des Jolly war ja der Großmarkt auch nicht mehr in Gänze betrieben mit viel Leerstand. Dahinter das alte Seuchenkrankenhaus im Pippelweg, das Leerstand. Das war schon umfangreich. Es hätte auch durchaus passieren können, dass man ihn gar nicht findet.
Ja, hat man ja auch nicht. Aber es spitzt sich zu mit Blick auf den Verdächtigen. Es wurde eine Phantomskizze gemacht, aufgrund von Zeugenaussagen, die von Zeugen halt aus dem Joker, die diesen Streit beobachtet hatten. Und aufgrund dieser Phantomskizze, weiteren Zeugenaussagen, weiteren Indizien, hat man dann befunden, das reicht jetzt für einen Haftbefehl gegen den 18-Jährigen, der am 19. November dann vollstreckt worden ist. Ja. Wurde außerdem gegen einen Kumpel aus seiner Clique auch noch ermittelt, einen Gleichaltrigen. Aber da war man noch nicht so weit. Den hat man erstmal weiter im Visier behalten. Es kam zu einer Beschuldigtenvernehmung mit dem 18-Jährigen. Und er hat dort tatsächlich dann eingeräumt, ja, es gab einen Streit mit Thomas, ja. Es gab ja. eine Schlägerei. Er hat ihm einen Schlag ins Gesicht versetzt. Ja. Man hätte ihn tatsächlich verfolgt. Thomas war aber geflohen und sei ja entkommen. War ja, wie wir gehört haben, guter Läufer. Mhm. Und man hätte ihn dann aus den Augen verloren. Ja. Alles, was danach passiert ist, dazu kann er keine Angaben machen. Können Sie sich an das Geständnis noch erinnern?
Nein.
Waren Sie nicht mit beschäftigt?
Dann? War ich nicht mit beschäftigt, tatsächlich. Aber man kennt es natürlich, die Akte liegt ja auf dem Tisch und man, wenn man Zeit hat, dann liest man darin. Ne?
Ja, ja, ja. Vielleicht mal anders gefragt. Wir sind ja jetzt schon, sag ich mal, 2 Wochen drüber hinweg, dass Thomas verschwunden ist. Man weiß, da ist ein Verdächtiger, aber der will auch nicht so richtig mit der Sprache raus. Und im Hintergrund sind ja auch immer noch Familienangehörige, die natürlich wissen wollen, was ist passiert. Und vielleicht diese stille Hoffnung haben, er könnte noch leben. Wie kann die Polizei in solchen Situationen Angehörigen überhaupt helfen? Können die da ihnen Einblicke geben in die Ermittlung? Oder können die nur sagen, wir versuchen alles, aber...
Das ist so der Standardspruch. Wir ermitteln in alle Richtungen, ne? Haben Sie Geduld. Ich habe nie irgendwelche Versprechen gemacht, weil man kann Versprechen in diesen Ermittlungsbereichen fast nie halten. Man versucht Trost zu geben. Heute gibt es Interventionsteams. Wir haben in Braunschweig ermittelt. Die Familie wohnt in Dungelbeck. Da trennen uns auch gute 20 Kilometer. Man hatte nicht immer Kontakt. Ein Kontakt kann auch störend sein. Angehörige haben auch tatsächlich kein Anrecht darauf, permanent über den Stand der Ermittlungen unterrichtet zu werden. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass wir da irgendwann Kontakt mit der Familie hatten. Zumindest ich nicht. Ne? Meistens doch nur draußen gewesen.
Die Bezirksregierung hat sich dann tatsächlich sogar eingeschaltet und hat eine Belohnung von 5.000 Mark für Hinweise ausgelobt, die zur Überführung des Täters führen. Das ist schon ungewöhnlich. Das zeigt schon, sag ich mal, was dieser Fall in der Öffentlichkeit ausgelöst hat, oder?
Ja, natürlich. Der öffentliche Druck war groß, natürlich. Die Meinung, der Junge muss gefunden werden, gibt mal ein bisschen Gas. Und natürlich, man wollte auch gerne diese Klientel des Schweigens und des Zusammenhalts in dieser Gruppendynamik aufbrechen und hofft dann vielleicht auch, naja, vielleicht kommt ja doch jemand und sagt, so und so war es.
Man hatte ja schon eine Clique identifiziert, zu der der 18-Jährige gehörte.
Ja.
Darauf spielen sie wahrscheinlich an und dann hier, ne, wenn er sagt, was eigentlich passiert ist.
Das war ja auch eine verschworene Truppe. Man muss sich vorstellen, die rennen dem hinterher und wollen den unbedingt vermöbeln. Und als er ihnen entkommt, dann setzen sie sich noch ins Auto und suchen mit dem PKW zu viert die Gegend ab. Dann wird noch ein Messer aus dem Handschuhfach geholt. Ne? Wenn wir ihn erwischen, steche ich ihn ab. Gewaltbereit, verschworen, verschwiegen. Das sind halt fast Mafiastrukturen.
Ja. Naja, vielleicht Mafia-Struktur nicht, aber angehende, sage ich
naja,
mal.
Naja, bald, sagte ich.
Ja, knapp einen Monat nach dem Verschwinden von Thomas kommt es dann zu einer Wendung, die, muss man so sagen, alle Befürchtungen bestätigt. Ja. Wir hatten ja erklärt, wie das Jolly Joker in diesem Gewerbegebiet liegt. Da gibt es einen Hochdamm, diese Münchenstraße.
Ja.
Auf der anderen Seite vom Hochdamm ist die Firma, die Chemiefirma, die Sie erwähnt haben, Sichler. Da dran anschließend, direkt davor, ist ein Regenwasserrückhaltebecken.
Ja.
Und der Geschäftsführer der Chemiefirma guckt am 4. Dezember 1999 aus seinem Bürofenster und sieht, da treibt was in diesem Regenrückhaltebecken. Und bei näherem Hinschauen stellt es fest, es ist die Leiche von Thomas. Die Leiche ist schon teilweise verwest, aber ansonsten auch noch gut erhalten. Und damit hat man jetzt eine Leiche und wahrscheinlich, man ermittelt jetzt auch wegen einem Tötungsdelikts, wenn nicht schon davor schon, aber jetzt definitiv vielleicht sogar wegen eines Mordfalls. Beschreiben Sie mal den Fundort für alle, die den nicht kennen, sag ich mal, was das so für eine Ecke ist.
Ja. Wie schon zuvor gesagt, auf der anderen Seite der Münchenstraße, also Jolly verlassend über die Breuzimmerstraße, irgendwann stehe ich vor der Münchenstraße, dann steigt die Münchenstraße an, damit es diese Überführung über die Büchnerstraße gibt. Und da waren 2 Zuwegungen. Die eine Zuwegung in die Büchnerstraße, die andere Zuwegung ging zum Bananenbunker oder zur Firma Richard Sichler. Das gehörte meines Erachtens Straßen namentlich zum Westbahnhof, zur Straße am Westbahnhof. Und neben dieser Firma Siechler war in einem eingezäunten Bereich ein großes Regenwasser-Rückhaltebecken.
Wie groß war das so ungefähr?
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, müssten das so 3.500, 4.000 Quadratmeter gewesen sein. Also schon ganz ordentlich. Ja, ne? Regenwassereinlauf von vielen Straßen, von der Münchenstraße unter anderem auch. Ja. Und das sollte da jetzt versickern. Und der war auch teilweise bis zu 2 Meter groß, dieses Becken. Und,
tief, meinten Sie?
Tief, ne? Natürlich, bis zu 2 Meter tief. Und es war eingezäunt mit einem hohen Zaun, mit einem Maschendrahtzaun. Es gab ein Tor, das verschlossen war, und oben auf diesem Zaun war sogar noch Stacheldraht. Natürlich war der Zaun ringsum gesehen nicht überall unbeschädigt. Da haben sich auch schon mal welche durchgeschnitten, die unbedingt an dieses Wasser wollten.
Aber noch Angler waren noch beispielsweise dort, ne? Die da Fischen gesucht
haben. Ich weiß nicht mal, ob da Fische drin waren.
Ich weiß es nicht. Es steht zumindest in der damaligen Berichterstattung.
Ja, okay.
Was ich mich allerdings auch gefragt habe, ist, warum hat man da nicht vorher nach Thomas gesucht? Es ist ja eigentlich naheliegend, vermissten Fall, da ist ein Gewässer in der Umgebung, warum steigt da keiner ab? Haben Sie eine Erklärung?
Nein, dafür habe ich keine Erklärung. Ich weiß, dass Taucher unterwegs waren.
Das hätte man wahrscheinlich gar nicht gemacht. Ne?
Das wäre irgendwann dran gewesen, zwangsläufig. Ne? Man hat ja die ganzen Gebiete, die man dort abgesucht hat oder vielleicht auch noch absuchen wollte. Und da muss man natürlich auch immer mal eine Tauchergruppe zur Hand haben. Da gibt es auch nicht viel von in Niedersachsen. Ich weiß gar nicht, ob die Bereitschaftspolizei Braunschweig eine hatte. Heute weiß ich es, die haben eine Tauchergruppe. Damals keine Ahnung. Ich weiß, dass Taucher im Keller des alten Seuchenkrankenhauses gesucht haben.
Wieso haben da Taucher gesucht?
Weil der abgesoffen war, der Keller, bis unter die Decke. Da war die ganze Drainagerie und Kanalisation, Regenwasserkanalisation stand dort unter Wasser durch Verstopfungen und Ähnlichem. Und die sind da drin gewesen, haben da gesucht nach Thomas.
Ja, ich habe ja gesagt, die Leiche wird gefunden, kommt zur Obduktion in die Rechtsmedizin. Und da beginnt dann die akribische Arbeit der Gerichtsmediziner. Und diese Obduktion bringt Klarheit. Und zwar hat Thomas ein handtellergroßes, 2 bis 3 Millimeter dickes, subdurales Hämatom an der rechten Kopfseite. Man könnte es vielleicht kurz zusammenfassen, es ist eine massive Kopfverletzung.
Auf jeden Fall. Ja.
Aber die Todesursache war nicht dieses Hämatom, sondern er ist ertrunken.
Ja.
Das ist jetzt ganz erscheinend. Vielleicht mal noch mal eine allgemeine Frage zwischengeschoben. Wie wichtig ist denn bei solchen Tötungsdelikten oder Ermittlungen zu Tötungsdelikten oder Morddelikten die Arbeit von Rechtsmedizinern?
Ja, die ist absolut wichtig. Ne? Wir können in die Toten nicht hineinschauen, haben auch gar nicht die Berechtigung, die Befähigung dazu. Und das sind ja im Grunde alles vereidigte Sachverständige, die dann auch entsprechende Gutachten fertigen, die vor Gericht verlesen und zugelassen werden. Und da wird akribische Suche nach der Todesursache betrieben, wie zum Beispiel eben die Feststellung, ein schweres subdurales Hämatom.
Wir hatten ja festgestellt, das Hämatom war noch nicht tödlich, aber es hatte eine vermutlich starke Bewusstseinsstörung zur Folge und führte auch wahrscheinlich zu einer Bewusstlosigkeit. Und in diesem Zustand, sagt der Gutachter, kann Thomas wahrscheinlich nicht, mit höchster Wahrscheinlichkeit nicht, in der Lage gewesen sein, diesen 1,80 Meter hohen Zaun zu dem Regenwasserrückhaltebecken überstiegen zu haben. Zumindest eigenständig nicht. So. Und wenn Thomas ertrunken ist, muss das ja deuten, dass er noch am Leben war, bevor er ins Wasser gekommen sind. An der Hose von Thomas hat man dann festgestellt, dass dort auffällige Textilspuren sind. Und zwar kleine Einrisse, Höhe des linken Oberschenkels, punktförmige Defekte. Und die kann man dann identifizieren, dass die vom Stacheldraht her stammen. Auch noch mal eine eingeschobene Frage. Sie sind ja Experte gewesen bei der Polizei in Braunschweig für Altmorde.
Ja.
Sie mussten ja sich dann auch immer darauf verlassen, sag ich mal, auf, dass es Feststellungen in den Ermittlungsakten gibt und dass dort Spuren möglicherweise sehr genau dann auch sichergestellt wurden. Wie wichtig ist das denn bei der Polizeiarbeit, auf solche kleinsten Details zu achten?
Absolut wichtig. Gerade eben diese Hypothese, wie ist er über den Zaun gekommen? Kann er das selbst gemacht haben oder ist er über den Zaun verbracht worden?
Ja.
Ne? Wenn ich aufrecht stehend einen Zaun erklettere und steige über einen Stacheldraht und bleibe hängen, dann habe ich wahrscheinlich zwischen den Beinen irgendwo die Defekte.
Ja.
Ne? Er hatte den Defekt auf dem linken Oberschenkel, den muss man erstmal finden. In solchen Fällen wird also die Hose ausgezogen und der Raum wird abgedunkelt, dann wird eine Lampe in das Hosenbein geschoben und dann schaut man, wo schimmert denn Licht hindurch. Und dann findet man diese Defekte. Ne? Also es ist schon naheliegend, dass er über den Zaun verbracht wurde. Und in anderen Fällen ist natürlich eine akribische Suche, Ernst Gernert, Spurenkunde, unwahrscheinlich wichtig.
Aber man muss ja auch muss ja auch ständig um die Ecke denken dann wahrscheinlich. Ne? Was könnte hier noch möglicherweise an Spuren sein? Ne?
Dies um die Ecke denken, das lernt man ja. Ne? Ja. Das konnte ich nach den ersten ein, zwei Jahren auch noch nicht. Dafür gab es Lehrgänge und erfahrene Kollegen, die einen da mit der Nase drauf gesteckt haben. Ja. Ne? Eine gute Lampe braucht man, eine gute Brille, wenn man nicht mehr gut gucken kann. Eine Lupe sollte auch griffbereit sein. Da kann man schon was mit anfangen.
Okay. Es gab sogar einen Feldversuch mit einem Dummy. Erzählen Sie mal, was da gemacht worden ist.
Ja, tatsächlich ist es so, dass man sich nicht vorstellen konnte, wie zwei junge Männer den 75 Kilo schweren Jungen über den Zaun befördert haben. Mhm. Und man hat sich dann aus dem Volkswagenwerk einen entsprechenden Dummy geholt von 75 Kilo und hat versucht, den über den Zaun zu wuppen. Das war gar nicht einfach. Und ich meine, die Kollegen haben das auch nicht geschafft.
Zumindest zu zweit nicht.
Zu zweit nicht, ja. Also die beiden Jungs müssen schon ganz schön kräftig gewesen sein, wenn sie das geschafft haben.
Und eine interessante Feststellung war in dem Zusammenhang, man hat zwar dann geschafft, den Dummy über den Zaun zu heben, aber der Dummy wäre dann nicht im Wasser gelandet.
Ja.
Findet man bei der Spurensuche am Teich noch was? Und zwar die DNA des 18-Jährigen und eine Faser seines Pullovers und außerdem an seinen alten Turnschuhen haften noch Erdproben, die man genau dieser Stelle am Teich dann auch noch zuordnen kann. Diese Turnschuhe hat er allerdings nicht am Tatabend getragen. Das wird später auch noch interessant werden, was daraus dann rauskommt. Diese DNA-Spuren, wie aufwendig war das denn damals 1999, sowas sicherzustellen?
Naja.
War das schon... Heute gehört das ja zum Standard.
Heute gehört das, zum Standard. Damals versuchte man einen Standard daraus zu machen. Man muss sich natürlich vorstellen.
Man muss ja auch nochmal sich vergegenwärtigen. Thomas war jetzt einen Monat verschwunden. Das heißt, erst nach einem Monat hat man dort was Interessantes entdeckt. Also so eine DNA-Spur, die hält ja auch nicht ewig dann.
Nein, ich sag mal, in freier Wildbahn hält sie tatsächlich nicht ewig. Wenn sie gut konserviert ist, in Trockenheit, in Dunkelheit und so, ist noch lange, lange Zeit DNA zu finden. Man hat sich ja natürlich dann die Mühe gemacht, nachdem Thomas aufgetaucht war, sich diese ganze Anlage genauer anzuschauen und auch diesen Zaun nicht genauer anzuschauen und dann zu gucken, wo ist der denn schon mal runtergetreten worden oder wo hat man was draufgelegen und. Durch die Durchsuchung bei den Beschuldigten hatte man ja die entsprechenden Asservate schon, nämlich diesen passenden Pullover und auch seine ausgelatschten Turnschuhe. Man muss halt nur die Stelle finden, wo diese beiden Sachen Spuren hinterlassen haben. Ne? Und es ist den Technikern tatsächlich gelungen, da vom Stacheldraht des Zaunes irgendwo so eine Faserspur abzuklauben. Unvorstellbar teilweise.
Ja.
Ne?
Ja, Wahnsinn.
Und dann dort in der Nähe natürlich zu sagen, okay, die Spur könnte zum Pullover passen. Dann nehmen wir hier auch nochmal ein paar Erdproben, weil man ja unter den Sohlen Anhaftung gefunden hatte. Das erschloss sich dann. Ne?
Der Verdacht, der sich daraus ergibt, ist, dass möglicherweise der 18-Jährige nach Verschwinden von Thomas nochmal an diesem Tatort war.
Ja, der ist spekulieren gegangen, natürlich. Ne? Ja. Also mit diesen Klamotten wäre nie in eine Disco gegangen. Genau. Seine Kumpels hätten ihn ja ausgelacht. Ja. Und wahrscheinlich hätte die Tüche ja auch gesagt, mit den Galoschen kommst du hier gar nicht rein. Mhm. Ne? Sondern man trug Buffalo, das war ihm schick zu der Zeit. Und dann ist er plötzlich mit diesen alten Klamotten unterwegs und die Spuren werden dort gefunden. Da war man sich klar, der ist dahin gegangen, um Nachschau zu halten. Ne?
Wir hatten ja erzählt, da gab es diese Bekanntschaft zwischen der Freundin des 18-Jährigen und mit Thomas. Davon hat der Hauptangeklagte dann erfahren. Die ganze Woche über musste er wohl rasend vor Wut gewesen sein. Am Tattag selbst hat er sich mit Freunden schon nachmittags in der Stadt getroffen, Alkohol getrunken. Mhm. Waren also schon alkoholisiert, als sie dann beim Joker eingetroffen sind. Er hatte dann angekündigt gegenüber seinen Freunden den, man sagt es nicht, aber in dem Zusammenhang muss man es einmal feststellen, er will den zusammenschlagen. Ja, Thomas ist im Joker mit seinem Freund, er will eigentlich gar keinen Ärger haben. Nee. Die Freundin von dem 18-Jährigen warnt ihn auch noch und sagt, pass auf, mein Freund ist heute hier, sprich mich mal nicht an, sieh mal zu, dass du Abstand hast, ne? Sonst passiert dir was. Respektiert er auch, er will ja auch keinen Ärger haben, aber kaum dass der 18-Jährige ins Joker reinkommt, sagt er zu seinen Kumpeln, so auf, schwärmt aus.
Genau, wir suchen gleich jetzt, auf die Suche gegangen. Ja. So.
Und die finden ihn dann ja auch vor der Toilette. Er lässt dann noch eine Freundin von seiner Freundin nochmal antanzen, und damit sie ihn identifiziert, dass das auch der Richtige ist. in diesem, das ist ja alles relativ eng da im Joker damals gewesen, dann in so einem Gang stellen sie ihn, schubsen ihn, sagen so jetzt, ne, alle raus. Der 18-Jährige sagt noch zu seinen Freunden, unter der Brücke geht's weiter.
Na klar.
Die sagen ihrer Clique gleich Bescheid und mit 10-12 Mann alle raus und hier gibt's was zu sehen. Ja, unter der Brücke. Er weiß natürlich, sage ich mal, wenn er jetzt dem Thomas im Joker eins aufs Maul haut,
ist er gleich wieder draußen.
Ist er gleich wieder draußen und hat gleich wieder Hausverbot. Also muss er raus aus dem Joker.
Runter
vom Hof auch, damit es keiner mitbekommt. Und unter dieser Brücke, ja, da parken abends dann halt Jokergänge, aber ansonsten ist da nicht viel Betrieb, kriegt keiner was mit. Sie gehen dorthin, er zieht seine Jacke aus, das ist so ein bisschen so, was er immer macht, wenn er Schläger macht, seine teure Jacke erstmal ausziehen, gibt's einen Freund. Ne? Man muss auch dazu sagen, er war aber allerdings auch ein Feigling, er hat sich niemals geschlagen, wenn er
ohne dass er seine Truppen
in so einer 1-zu-1-Situation, sondern hat immer seine Truppen dazu.
Natürlich.
So. Ja. Hat dann für Thomas unerwartet diesen ersten heftigen Ausschlag dann gelandet, der auch, ja, auch genau dann halt auch getroffen hat. Thomas kann fliehen, er rennt im Zickzack um die Umstehenden herum, diese Rampe zur Münchenstraße hoch, die Joker, den Bereich von Joker zu dem Gewerbegebiet hat, trennt. Er ist halt relativ schnell, das kriegt er halt noch hin, zu flüchten, die anderen hinter ihm her. Und der 18-Jährige ruft ihn noch hinterher, ich krieg ihn, wenn ich heute, dann wann anders. Mhm. Dieser Zeuge, das ist die Situation, wo der Zeuge, der an der Straßenanhaltestelle steht, sieht, wie Thomas da flüchtet. Sie hatten ja schon erwähnt, da ist dieser Mitangeklagte, der bricht die Verfolgung ab, läuft runter, schnappt sich sein Auto, setzt sich rein, noch ein paar Jungs mit rein und nimmt die Verfolgung mit dem Auto auf, holt dann dieses Klappmesser raus, was sie auch schon erwähnt hatten, und sagt, wenn ich ihn sehe, steche ich ihn ab. Also man kann davon aus, wenn sie ihn gestellt hätten, es wäre übel ausgegangen wahrscheinlich.
Ja, das denke ich auch.
Ja, die suchen diese, sie haben ja alles gesagt, sie haben ja schon gesagt, das ist alles sehr unübersichtlich da. Thomas gelingt es halt, seinen Häschern da zu entkommen. Mhm. Sie finden ihn nicht. Und das ist auch ganz einzige Stelle, wo man sagen kann, ganz witzig in diesem ganzen Fall. Die Jüngeren, die unter 18-Jährigen, die dazugehören, die sagen,
die müssen die Verfolgung abbrechen.
Jetzt müssen wir mal Ende, wir müssen wieder in den Joker, weil nach Mitternacht kommen wir nicht mehr rein. Ne?
Genau. So.
Das heißt, die Verfolgung wird abgebrochen. Die Jüngeren werden wieder zum Joker gefahren, dass sie wieder rein können. Der Freund vom 18-Jährigen und der 18-Jährige, die setzen sich ins Auto und fahren schnell ins, das hatten Sie schon erwähnt, Schützenhaus Belfort. Die Familienangehörigen dort feiern eine Hochzeit. Der Fahrer weiß halt nicht, wo er nachts schlafen soll. Lässt sich nochmal Geld geben vom Vater und kriegt Bescheid, wo er da übernachten soll. Das ist 2 Kilometer ungefähr vom Joker entfernt. Dann fahren sie wieder zurück, kommen zu dieser Brücke wieder hin, zu dieser Unterführung und sehen dort Thomas liegen.
Genau.
Und in dieser Situation sollen sie nach Ansicht des Gerichts Panik bekommen haben. Mhm. Das Gericht meint, sie haben ihn da liegen gesehen. Der 18-Jährige hat die Gefahr gesehen, der liegt da jetzt möglicherweise. Er ging davon aus, er ist tot. Ich bin hier in ein Tötungsdelikt verwickelt. Ich habe da sowieso noch meine offene Bewährungsstrafe.
Ja.
Und wenn das jetzt rauskommt, dann wandere ich nicht nur kurzzeitig im Knast ab, sondern auch längere Zeit. Und er überredet seinen Freund, die Leiche verschwinden zu lassen.
Ja.
Schnappen sich beide Thomas. Sie wissen, dort ist dieses Regenrückhaltebecken.
Mhm.
Bringen ihn dorthin. Was sie nicht mehr machen, ist Lebenszeichen nochmal kontrollieren. Mhm. Ich weiß nicht, ob sie es nicht konnten oder ob sie es nicht wollten oder ob sie in Panik waren. Sie gehen davon aus, er ist tot. Sie schmeißen ihn über diesen Zaun rüber und in dieses Gewässer mit rein.
Ja.
Und so kommt es, dass Thomas ertrinkt dann letztendlich. Ja. Also im Bewusstsein, im Zustand der Bewusstlosigkeit ertrunken. Ganz erbärmlicher Tod, so stelle ich mir das jedenfalls vor. Ja, wir hatten gesagt, und am nächsten Tag guckt er dann nochmal nach, ist die Leiche von Thomas schon wieder aufgetaucht?
Ja.
Ne? Oder habe ich noch ein bisschen Zeit, hier ein bisschen Ruhe zu haben? Ja, 7.12. wird der Freund des 18-Jährigen festgenommen. Im März 2000 erhebt die Staatsanwaltschaft Anklage wegen Mordes. Das ist schon ein Fund, sage ich mal, gegen 2-Grad-18-Jährigen. Ja. Der Fall wird ab dem 15. August 2000 dann vor der 2. großen Strafkammer des Landgerichts Braunschweig verhandelt. Es ist ein Indizienprozess, gibt ja keine Zeugen für eine Tat.
Richtig.
Und beide Angeklagte widersprechen den Mordvorwürfen. Ist ja, wie ich es gesagt habe, wird höchstens eingeräumt, dass es einen Schlag gab, aber mehr auch nicht. Es werden zahlreiche junge Zeugen aus dieser Clique der Angeklagten vernommen. Einer wird sogar noch im Gericht festgenommen, weil gegen ihn ein Verfahren läuft. Ein anderer wird vorgeführt aus der Haft. Er saß dort wegen versuchten Totschlags. Er hatte gemeinsam mit einem Mittäter ein Opfer zusammengetreten, bis dessen Milz gerissen ist. Also da zeigt sich schon, sage ich mal, ja, das war eine
tolle Truppe.
Denen war nicht zu spaßen.
Ja. Ne?
Unser Gerichtsreporter, der damals von der Zeitung dann das Verfahren beobachtet hat, der hat geschrieben, dass eigentlich alle aus dieser Clique, die auch bei der Verfolgung mit dabei waren, denen ist das alle gar nicht nahegegangen, dass Thomas verschwunden ist. Nee. Die haben sich auch gar nicht danach noch einen Kopf gemacht. Und auch selbst als diese Öffentlichkeitsfahndung, diese Ermittlungen und dieser Riesenaufwand, der getrieben wurde, dort stattgefunden hat, das hat ihn nicht viel gekümmert.
Ja. Ne? Ich denke auch, wenn die den gekriegt hätten, die hätten alle auf den eingestiefelt. Da wäre der da wahrscheinlich schon zu Tode gekommen.
Ja. Der Prozess dauert 16 Tage, auch ungewöhnlich, sage ich mal, wenn es gegen Jugendliche geht oder junge Heranwachsende. Oberstaatsanwalt in dem Verfahren, der die Anklage vertreten hat, war Volker Lenz, bekannt in Braunschweig. Ja. Er hat dann in seinem Plädoyer alle Mordvorwürfe fallen lassen. Seiner Auffassung nach war Thomas auf der Flucht vor dieser Meute über den Zaun geklettert, ins Wasser geraten und ertrunken. Mein Kollege hatte damals ein Zitat aufgeschrieben. Weder eines der Indizien noch deren Summe können den Mordvorwurf überzeugend tragen. Lenz hatte dann damals plädiert für eine Verurteilung wegen Körperverletzung mit Todesfolge. Er forderte von der Kammer aber zumindest ein deutliches Zeichen, um diese Tat zu ahnden. Die Vertreter der Nebenklage waren natürlich entsetzt, insbesondere die Familie war natürlich entsetzt. Für die stand fest, Thomas wurde ermordet. Und der Nebenklagevertreter hat dann gesagt, es war kein Unglücksfall, der Tod war kein Zufall von Thomas. Und er hat dann das Gericht gefragt, was ist ein Menschenleben wert? Ja. Die Verteidiger des Hauptangeklagten dann haben eine Verurteilung wegen vorsätzlicher Körperverletzung ins Spiel gebracht und eine Haftstrafe von 22 Monaten ohne Bewährung. Auch hier ein Zitat aus der damaligen Berichterstattung. Es war eine Verkettung unglücklicher Zufälle. Der Tod von Thomas sei für seinen Mandanten nicht vorhersehbar gewesen. Und der Mitangeklagte, der Verteidiger, forderte sogar einen Freispruch für seinen Mandanten. Ja, und dann ist es zum Urteil gekommen. Landgericht Braunschweig verurteilte den 18-Jährigen wegen vorsätzlicher Körperverletzung, fahrlässiger Tötung zu einer Jugendstrafe von 4 Jahren und 6 Monaten. Und der Mitangeklagte wurde wegen Beihilfe zur vorsätzlichen Körperverletzung, fahrlässiger Tötung zu einer Jugendstrafe von 2 Jahren auf Bewährung verurteilt. Im Nachhinein, nach allem, was wir heute wissen, sagen Sie, es war ein Urteil, das in Ordnung ist oder war es zu soft?
Also meine unmaßgebliche Meinung dazu ist absolut zu soft. Man muss die ganzen Vorbereitungshandlungen sehen, die diese Jungs betrieben haben, um den Thomas zu stellen, wie wir es im Polizeijargon sagen. Ne? Mhm. Also mehrfach die Mitfahrer gewechselt, wieder hin zum Jolly, weil die Jugendlichen vor 0 Uhr wieder drin sein mussten, sonst durften sie nicht rein. Dann sind wieder andere an Bord, dann ist man wieder losgejagt. Zwischenzeitlich noch eine Pause am Bonafort gemacht, um in der Familienfeier irgendwas zu besprechen, wo man schläft. Dann wieder ins Auto und wieder die Fahndung aufgenommen nach Thomas. Absolutes Ziel war, Thomas platt zu machen. Mit dem Messer rumgefuchtelt dabei noch. Und dann haben sie den getroffen. Und der war schon eingetrübt. Und also diese ganze Sache mit zufällig zur falschen Zeit am falschen Ort, Verstrickung unglücklicher Umstände, glaube ich nicht.
Die wussten, was sie taten, meinen Sie, ja?
Und die wussten auch, was sie getan haben. Denn als sie wieder in Jolly kamen, war Thomas plötzlich kein Thema mehr. Ne? Was ist denn? Habt ihr den gekriegt oder so? Nö, Arne hat noch irgendwie einen Schnalzer mit der Zunge gemacht oder mit dem Lippenmund, ne, nach dem Motto erledigt. Ja. Und selber, also man hat sich nicht mehr aufgeregt, was mit dem, was Thomas, dass er das Mädchen angemacht haben soll und dass man ihn nicht gekriegt hat, aber nächste Woche schnappt man ihn und dann ist er dran. Nee, man wusste ganz genau, der Junge liegt im Teich und da kommt er nicht wieder raus.
Ich fasse mal die wichtigsten Feststellungen des Gerichts zusammen. Ja, das Urteil haben wir erwähnt. Ja. Die Feststellung des Gerichts haben wir erwähnt. Der 18-Jährige sitzt dann, also der Prozess war dann 2000 zu Ende. Der 18-Jährige sitzt bis Mitte 2002 in Haft und wird dann in die Türkei abgeschoben. Es war damals wohl so ein, ja, so ein Agreement zwischen den Prozessbeteiligten. Bisschen Haft absitzen und dann abschieben in die Heimat der Eltern. Ja. Womit man dann allerdings nicht gerechnet hat, ist, dass er dort dann seine Freundin geheiratet hat und so die Möglichkeit hatte, nach Deutschland zurückzukehren. Das hat er dann auch gemacht. 2009 ist er nach Deutschland zurückgekehrt. Man muss sagen, seitdem, wie ich in Erfahrung gebracht habe, ist er nie wieder straffällig geworden.
Gut so.
Der Mitangeklagte bestand auch seine Bewährungszeit.
Ja, der war ja eh völlig unbeleckt, der Mitangeklagte. Dann lässt sich dann da von so einer Truppe zu sowas hinreißen. Das ist unvorstellbar, was die Gruppendynamik da ausgemacht hat. Ne?
Ich habe zu dem Fall nochmal auch noch weiter nachgeguckt, was ich noch im Archiv gefunden habe. Und zwar ein Artikel von 2005. Es geht um eine tödliche Messerstecherei auf dem Oktoberfest in Braunschweig. Ich lese mal vor. Im Zusammenhang mit der tödlichen Messerstecherei auf dem Braunschweiger Oktoberfest hat das Amtsgericht jetzt nationalen Haftbefehl gegen einen 17-Jährigen entlassen. Der Jugendliche türkischer Abstammung wird wegen Beihilfe zum Totschlag gesucht. Er steht inzwischen im Verdacht, dem Täter das Messer zugesteckt zu haben. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass sich der Gesuchte in die Türkei abgesetzt hat. Zitat, wir vermuten, dass er bei seinem Bruder untergeschlüpft ist, erklärt Jugendstaatsanwalt Volker Lenz. Der 17-Jährige werde festgenommen, sobald er nach Deutschland zurückkehre. Der Bruder des Gesuchten sei Ende 2000 wegen fahrlässiger Tötung des 70-jährigen Thomas aus Dungelbeck zu einer 4,5-jährigen Haftstrafe verurteilt worden. Nachdem er die Strafe verbüßt hatte, sei er in die Türkei abgeschoben worden. Wie ausführlich berichtet, war während des diesjährigen Oktoberfests auf dem Schützenplatz ein 16-jähriger russischer Abstammung nach einem Kampf mit einem gleichaltrigen türkischer Herkunft ums Leben gekommen. Ja, da zeigt sich schon...
Tolle Familie,
aber man zeigt sich auch, sage ich mal... Das Thema Jugendgewalt, das, was ich am Anfang da aufgegriffen habe. Mhm. Es wird ja heutzutage viel drüber gesprochen, sind die Zeiten so schlimm wie nie zuvor, aber es gab auch schon früher schlimme Zeiten, oder?
Ja, schlimm war ja immer diese Gruppendynamik, die die hatten. Ne? Halbstarke, wie sie in den 68ern hießen, wir haben zu den Vorstadt-Indianer gesagt oder ähnliches. Wenn die mit 5, 6, 7 Leuten in der Disco Klickenbildung, im Jolly hatten sie feste Ecken, im Keller hatten sie feste Ecken und da brauchte man ein Mädchen nur anschauen. Mhm. Da war man schon hochgradig gefährdet. Mhm. Ne? Und dann sind die losgezogen zu 4, zu 5. Wenn sie festgestellt haben, oh, unser Kumpel verliert ja, dann schieben sie dem auch plötzlich ein Messer zu. Ne?
Diese Entscheidung der beiden Angeklagten, der beiden Täter, die Leiche im Tümpel verschwinden zu lassen. Ist das ungewöhnlich, außergewöhnlich? Was meinen Sie?
Also, wenn die wirklich angenommen haben, dass Thomas tot ist, dann wollten sie unbedingt die Spur verwischen, weil der Haupttäter noch 1,5 Jahre auf Bewährung offen hatte. Mhm. Und wer weiß, was bis dahin noch alles passiert. Es gab ja vorher schon die Schlägerei im Jolly, wo er Hausverbot bekam, was dann noch alles aufs Tapet gekommen wäre. Ich persönlich bin der Meinung, das haben die ganz gezielt gemacht, um der Sache ein Ende zu bereiten. Ich habe im Gerichtsverfahren zum Beispiel auch einen Spezialisten für komatöse Patienten vermisst, der mal gutachterlich Stellung nimmt. Wie komatös ist man denn eine halbe, dreiviertel Stunde nach so einem mächtigen Schlag? Ich kann mir nicht vorstellen, dass Thomas über diesen Zaun gewuppt wurde, ohne zu stöhnen, ohne zu röcheln, ohne vielleicht einen Schmerzlaut von sich zu geben. Das glaube ich einfach nicht.
Dann wäre ein ganz anderes Urteil am Ende rausgekommen.
Nichts anderes als Mord. Mhm. Absichtlich zu Tode gebracht. Voller Hass. Rassismus spielt eine Rolle, gar keine Frage. Ne? Mhm. Und dann eben sein Macho-Gehabe. Ne? Er ist der Größte, er ist der Beste. Mit seinen tollen Buffalo-Schuhen und du tanzt nicht mit meiner Freundin, dann schlage ich dir einen Schädel ein. Ne?
Sie kennen ja aus Ihrer Ermittlertätigkeit kriminelle Karrieren. Wie oft reicht das schon so wie bei solchen? Also wir haben ja festgestellt, die Jungs haben anscheinend die Kurve bekommen. Aber wie oft werden diese kriminellen Karrieren, die möglicherweise sogar beim Mord und Totschlag dann enden, schon mit solchen Sachen in der Jugend vorgedacht, vorgelegt, vorgelebt?
Ja, die Steigerungswellen gibt es natürlich. Ne? Ich habe als junger Schutzmann nach einer Familienstreitigkeit mit Schlägerei jemanden kennengelernt. Der hieß mit Vornamen Dieter und der ist geraume Zeit später 8 Jahre eingefahren wegen Totschlags. Dann habe ich ihn später nochmal wieder in der Kontrolle gehabt und erinnerte daran, ach, das ist ja Dieter, der Totschläger. Und jetzt im Laufe der Zeit, die ich im FK1 war, ist er wieder abgefahren wegen Totschlags für 10 Jahre, weil er seine Lebensgefährtin umgebracht hat. Ne? Diese Karriere war vorgezeichnet. Hier ist er jetzt offensichtlich der klassische Ausnahmefall für mich. Beide nie wieder polizeilich in Erscheinung getreten. Das sollte ja auch die Resozialisierung in Haft bringen. Insofern vielleicht ganz gut, dass es nur 4 Jahre waren und nach 2,5 Jahren abgeschoben. Wenn sie sich im Mordurteil gefangen hätten, hätten es 10 Jahre oder 8 Jahre sein können. Die Karrieren werden im Gefängnis ja nicht besser.
Nee.
Ne, die werden schlechter.
Ja, Herr Kunkel, ich danke Ihnen ganz herzlich.
Gerne.
Dass Sie uns als Experte zu diesem Fall, bei dem Sie auch an der Ermittlungshandlung dann beteiligt waren, uns nochmal Einblicke gegeben haben. Bewegender Fall.
Keine Frage, ja.
Ich krieg ganz feuchte Hände tatsächlich, wenn ich jetzt das alles so in der Gesamtheit auch nochmal gehört habe. Ich danke Ihnen ganz herzlich.
Jo.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, das war Episode 87 des True Crime Podcast Tatort Niedersachsen der Braunschweiger Zeitung. Die Idee dazu kam übrigens von einem Hörer, der uns bei Spotify einen Kommentar hinterlassen hat und den wir dann aufgegriffen haben. Ich konnte mich an den Fall tatsächlich auch selbst noch erinnern und fand das ganz interessant, weil ich auch selbst Jokergänger früher gewesen bin. Ich kenne die Diskothek, ich kenne die Gruppen, die dort in den Ecken standen, die Klicken, wo man aufpassen musste, an wen man gerät, wie man an wen gerät und dass man möglichst aufpassen musste, nicht einen auf die Nase zu bekommen. Der Fall hat allerdings auch eine ganz aktuelle Relevanz, wenn man drauf schaut, um was es dort geht und was passiert ist. Es geht um Macho-Gehabe, um falsch verstandene Ehre, ja, das Besitzdenken über eine Frau und das alles letztendlich eine tödliche Gewaltspirale in Gang gesetzt hat. Eine Dynamik aus Eifersucht, aus Gruppendruck und fatalen Entscheidungen, die in der Jugendgewalt leider heute noch erschreckend relevant sind. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, hinterlasst uns gern einen Kommentar in den Kommentarspalten. Wir lesen das gern, wir greifen auch gern Vorschläge auf. Noch 2 Hinweise in eigener Sache. Am 7.10. Holger Kunkel beim Live-Crime-Podcast in Braunschweig und auch schon die Ankündigung für den nächsten Crime-Podcast, der schon im Kasten ist. Und zwar geht es um einen Anschlag auf eine Frau in Goslar, die von ihrem Mann verbrannt wurde.